Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Zara Leander war ein Superstar, eine Diva und ein Idol für Millionen Menschen. Sie war Schauspielerin und Sängerin aus Schweden mit besonderer Bühnenpräsenz und einer tiefen, androgynen Stimme. Sie hatte eine mädchenhafte Anmut, die aus ihrer Seele kam. Und die Filme, in denen sie mitspielte, wurden Kassenschlager und die Lieder, die sie sang, wurden Hits. Adolf Hitler ging gerne ins Kino und verehrte Zara Leander sehr. Und obwohl sie noch vor ihrem großen Durchbruch Stimme der Hitlergegner war, stieg sie später zum höchstbezahlten weiblichen Filmstar im nationalsozialistischen Deutschland auf. Die UFA, damals Europas größter Filmkonzern, machte Zara Leander zum Star und feierte den größten Erfolg 1942 mit dem Film »Die große Liebe«. Michael Jari komponierte dazu die Musik und meinte, dass sein Freund Bruno Balz, der wegen seiner Homosexualität in Haft war und dem eine Einweisung ins KZ drohte, unverzichtbar sei, um die Liedtexte zu schreiben. Bruno Balz wurde freigelassen und der Film wurde zum kommerziell erfolgreichsten Film im Dritten Reich. Es geht um Männer, die im Krieg sind und Frauen, die daheim auf sie warten. Eindeutig ein Propagandafilm. In dem Lied »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen« erzählt der Text von der Sehnsucht nach einer großen Liebe. Das passt auch zum Inhalt des Films, jedoch lässt das Lied mehrere Interpretationen offen, entweder als Beitrag zur Kriegsanstrengung des NS-Regimes oder eben als Friedensbotschaft. Das Lied vermittelt, dass es immer Hoffnung gibt und dass wieder Frieden einkehren wird. Wie zeitlos.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, das wär schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr.
Mein heutiger Gast kommt vom klassischen Gesang, lässt aber Elemente des Jazz und Swing in die Stimme einfließen. Ethel Merhaut haucht mit Charme und weiblicher Moderne den Liedern der 1920er und 30er Jahre ein neues Leben ein. Ihr Repertoire umfasst Chansons, Tangos und Operettenwerke, die sie in verschiedenen Formationen auf die Bühne bringt. Auf ihrem Solo-Debütalbum Süß und Bitter, 2021 erschienen, findet sich auch Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Etel, es gibt nicht viele Sängerinnen, die heutzutage Lieder von Sarah Leander im Repertoire haben. Warum?
Man verbindet das Repertoire von Sarah Leander so spezifisch mit ihrer Stimme. Dieses tiefe, fast so subglottale, ich finde es eine auch sehr männliche, dass sich wahrscheinlich viele denken, dass das schon so einen Stempel hat, dass man dann sich fragt, wie kann man das neu interpretieren. Vielleicht ist das so ein bisschen so der Punkt, wo die Leute zögern. Und natürlich darf man nicht vergessen, wie erwähnt wurde, dass dieser nationalsozialistische, historische Hintergrund ja auch nicht zu vernachlässigen ist. Und insofern muss man das wirklich in einem anderen, differenzierten Kontext sehen oder aufführen, damit das eine Legitimation hat, finde ich. Weil einfach nur die Lieder zu singen und zu sagen, das war Sarah Leander, das waren diese Lieder, und nicht dabei zu beachten, für wen sie geschrieben wurden, wer sie gehört hat, wer sie gefeiert hat, so kann man das nicht tun heutzutage.
Das heißt, nur die Musik in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, das sind gute Lieder, egal wer sie gesungen hat, man könnte auch sagen, egal wer sie geschrieben hat, aber die Komponisten und der Komponist und der Texter des Liedes steht ja jetzt überhaupt nicht in einem kritischen Kontext, so wie die Sängerin selbst.
Ich bin zum Beispiel auf dieses Lied durch eben Bruno Balz gestoßen. Ich hätte mir sonst nie irgendwie mir gedacht, dass ich dieses Lied nehmen werde und selber interpretieren werde. Aber eben durch Bruno Balz, durch seine Geschichte der Verfolgung, habe ich verstanden, dass dieses Lied so viel mehr meint, als eben vielleicht im nationalsozialistischen System quasi aufgenommen wurde. Und das hat mich so fasziniert. Und ich zum Beispiel habe nicht an Sarah Leander gedacht. Ich habe mir ehrlicherweise nicht einmal ihre Version angehört. Ich habe nur die Noten gehabt, habe mir den Text durchgelesen, habe es natürlich gekannt, einfach die Melodie, und habe dann daraus aus meiner emotionalen Perspektive das Lied gemacht. Weil eben, wenn man sich die Sarah Leander Version anhört, ist es natürlich sehr, wie soll man sagen, sehr groß, sehr heldenhaft, sehr hymnisch. Auch dieses Video, wo sie da steht, wie so eine Pallas Athene mit diesen ganzen Frauen dahinter. Lustigerweise waren das ja gar keine Frauen.
Ja, das stimmt.
In der Dokumentation, in einer Dokumentation kommt ja raus, dass das teilweise die Leibgarde von Adolf Hitler war.
Genau.
Was ja absurdest ist, aber gut.
Naja, aber erklär, warum das so war.
Sarah Leander so eine Riesin war. Sie war einfach so eine riesige Schwedin. Auch so, glaube ich, von der Statur her nicht so besonders schmal und zart, sondern eher so eine gestandene Frau, würde ich sagen. Und da hatten alle anderen hübschen, schmalen Frauen nämlich halt ein bisschen klein ausgesehen. Und so musste man dann, hat man große Männer quasi als Frauen verkleidet, eigentlich etwas sehr Bizarres für, oder? Fürs Dritte Reich.
Absolut bizarr.
Und absolut bizarr. Und genau. Also ich habe eigentlich durch Bruno Balz dieses Lied entdeckt und durch diese Geschichte, weil sie mich so getroffen hat. Und wenn man weiß, dass Bruno Balz zum Beispiel mit Magnus Hirschfeld zusammen war, der dann verfolgt und ermordet wurde, dann bekommen doch diese Texte wirklich eine ganz andere Bedeutung. Und wenn man darüber spricht, dass man in eine innere Emigration geht, dann ist er, finde ich, für mich das Sinnbild einer inneren Emigration.
Ja, Bruno Balz war sowieso ein Genie, was seine Texte und Wörter betrifft. Also aus seiner Feder stammen Texte für über 1000 Filme, mit denen er dann auch Filmgeschichte geschrieben hat. Und wenn wir jetzt schon so schön über den Text sprechen, möchte ich ganz gerne zeigen, dass der Text eben von diesem Lied auch ohne Melodie funktioniert. Und da möchte ich jetzt gerne die Stimme von Michael Helter einspielen. Auf dem Album Lyrics spricht er. Er spricht ausnahmslos berühmte Chansons, Schlager und Operettenlieder und bringt dabei in seiner diese unnachahmliche Art, diese Texte in Szene zu setzen. Er ist ein bisschen wie ein Sprachmusikant. Mhm.
Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, das wäre schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wäre das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden 1000 Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen.
So wie er es spricht, es hat was fast Hoffnungsvolles. Aber wenn ich es zum Beispiel singe, denke ich einfach eher daran, an was er verloren hat. Und die Hoffnung stirbt zuletzt quasi. Das ist ja auch das, was das Publikum, glaube ich, so fasziniert hat. Und das hat ja eben jeder gehört. Scheinbar wurde es sogar in den Lagern gesungen von den Häftlingen. Und das wiederum ist ein Zeichen, dass es so, wie soll ich sagen, so zeitlos und so universell ist, der Text.
Ja, obwohl, wenn du das im Kontext des Films gesehen hast, geht es eben nicht um Frieden und wir beenden den Krieg, sondern es ist einfach eine Liebesgeschichte. Trotzdem, und der Text sagt, wir werden uns wiedersehen und nicht der Text sagt, es wird bald Frieden sein.
Ja, außerdem natürlich, wenn es drunter und drüber geht, wenn es den Leuten nicht gut geht, was macht man? Man macht Liebesfilme, weil das lenkt ab. Und das ist natürlich die seichte Literatur, die seichte Filmkunst, ist das eh ganz klar im Endeffekt.
Ja.
So funktioniert es immer.
Heute auch.
Ablenkung, okay. Absolut. Ja.
Nur nicht drüber reden, was unangenehm ist, gell? Zara Leander wollte immer nur Künstlerin sein und sie sagte über sich selbst, ich bin ein politischer Idiot. Aber jetzt hat sie trotzdem für die Nazis gesungen. Und eine kritische, aber doch natürlich legitime Frage drängt sich da auf. Darf man Zara Leander bewundern, obwohl sie ein Idol der Nazi-Zeit war?
Ich denke, man darf ihren Gesang bewundern, ihre Art, so dieses sehr Unikale, was sie ausmacht. Sich als, wie jetzt, politischer Idiot sich zu bezeichnen, ist natürlich eine sehr kluge Sache. Da macht man sich's auch sehr leicht, weil es geht eigentlich gar nicht darum, ob man gebildet ist, ob man sich auskennt, sondern es war eine Entscheidung ihrerseits. Sie hat sich entschieden, im Dritten Reich bei der UFA Karriere zu machen. Sie hatte Angebote aus England, sie hatte Angebote aus Hollywood und sie wusste, dass sie bei der UFA quasi am meisten herausholen kann. Und ihr war quasi die Karriere einfach am allerwichtigsten. Und ich finde es ein bisschen leicht zu sagen, na ja, sie war halt Künstlerin, sie musste. Erstens einmal musste sie eben nicht, sie hatte die Wahl, sie hätte genauso woanders hingehen können. Sie war davor im Widerstand fast, sie hat wirklich sehr kritische Texte gesungen und so einen krassen Sprung dann gemacht ins Dritte Reich, zu Adolf Hitler, zu Göring. Ich muss sagen, das ist schon etwas Unentschuldbares in meinen Augen, weil sich für so ein Regime zu entscheiden, nur wegen der Karriere, ja, also das eigentlich widerstrebt sich dann in mir alles.
Ja, vor allem, wo viele Kollegen und Kolleginnen eigentlich dann auch weggegangen sind.
Ja
wie viele haben das Land verlassen. Da gibt es ja wirklich fürchterliche Geschichten, auch wenn der Ehepartner zum Beispiel jüdisch war. Manche sind halt dann gemeinsam geflohen und in ein anderes Land. Andere haben sich getrennt. Heinz Rühmann hat sich von seiner jüdischen Frau getrennt und hat aber immer gesagt, das hat damit nichts zu tun, es war die Ehe eh schon zerrüttet. Also wer da loyal war und wer ein Rückgrat bewiesen hat, hat man halt gesehen, wie die Leute gehandelt haben.
Ja, und ihre Karriere ist ja auch basiert ja auch auf der Tatsache, dass zum Beispiel eine Marlene Dietrich gegangen ist, freiwillig. Sie hätte auch genauso bleiben können. Sie wollte aber nicht, weil sie hatte schon politisches Rückgrat. Und sie ist gegangen und da war diese Lücke jetzt plötzlich da im Deutschen Reich. Ja, wo holt man sich jetzt, und lustigerweise eine schwedische Sängerin dann. Aber sie hat halt diese Lücke gefüllt und sie war natürlich ein genialer Mensch. Also eine geniale Künstlerin, ja. Aber so wie Gustav Gründgens war auch sicher ein fantastischer Schauspieler. Aber man muss dann halt schon wissen, für wen man was produziert. Und man hat als Künstler, und das bin ich immer mehr der Meinung, vor allem in Zeiten wie diesen, wo ich zum Beispiel spüre, was für ein massiv starker Antisemitismus jetzt wieder herrscht, wo es salonfähig ist, Juden zu beschimpfen, über Israel, quasi über diese Legitimation, man hat eine politische Verantwortung und man muss dazu stehen. Man muss, finde ich, als Künstlerin für Freiheit, für Offenheit, für Demokratie stehen. Und sich für das NS-Regime zu entscheiden, das ist einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, unentschuldbar.
Ihren Durchbruch hatte sie auch mit ihrer Stimme 1936 in Wien. Da hat sie nämlich die Hauptrolle gesungen in Axel an der Himmelstür, das Singspiel von Ralf Benatzky. Und dann ging es eigentlich ganz rasant weiter, eben auch mit den ersten Filmen zu 9 U von 1937. Und alle haben gesehen, das ist ein neuer Frauentypus. Und eben, wie du schon gesagt hast, groß und rothaarig, hat auch überhaupt nicht diesem cleanen Nazi-Frauenbild entsprochen natürlich. Und 1937 gab es den Film La Habanera. Und aus diesem Film gibt es auch ein sehr bekanntes Lied von ihr. Der Wind hat mir ein Lied erzählt.
Der Wind hat mir ein Lied erzählt von meinem Glück und sag, war schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt. Wenn es schlägt und glüht, er weiß für wen. Komm, komm. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Der Wind.
Also ich denke, es gibt wenige Sängerinnen, die man so schnell erkennt. Also es gibt die Colors. Wenn die beginnt zu singen, weiß man sofort, das ist die Colors. Bei der Sarah Leander ist es wirklich diese extreme Alto-Stimme, die sie so markant macht. Und ich finde es sehr faszinierend, dass zu dieser Zeit mit diesen Idealen eine so männliche, starke Stimme so in war, würde ich sagen. Und dass das so die Leute angezogen hat. Und wenn man sie sich anschaut, sie hat ja... Also sexy ist sie nicht. Also aus meiner Perspektive. Es gibt verführerische. Marlene Dietrich war sehr verführerisch. Mhm. Sie hat so mit den Geschlechtern gespielt, als Mann verkleidet, hat dann geküsst eine Frau. Es war schon so viel da, so viel Sexualität. Und sie war ja eigentlich fast ein bisschen brav. Sie war kokett und sie war ein bisschen so. Aber dieses Verführerische hatte sie nicht. Aber ich glaube, sie hat das ein bisschen über die Stimme transportiert. Und dieses dunkle Tiefe hat natürlich immer etwas sehr Authentisches auch. Weil je höher man singt, desto, wie soll ich sagen, desto flatterhafter klingt etwas. Ja? Eine Soubrette, die wirkt immer wie so ein Engel, das irgendwo da oder herumschwebt. Ja, ja. Und seine tiefe Stimme, die hat immer so was Erdiges. Da ist man da und da fühlt man sich direkt angesprochen. Mhm. Und diese Bruststimme, das war, glaube ich, ihr großer Erfolg. Auch die Tatsache, dass sie einfach singen konnte. Sie konnte ja wirklich singen. Mhm. Wenn ich mir jetzt ab und zu Aufnahmen von der Marlene Dietrich anhöre, puh, ja, da stimmt jetzt nicht jeder Ton. Ja. Ja. Aber die ist natürlich schauspielerisch extrem stark.
Ja, ja, das war, die kam von anderen Seiten.
Andere Welten.
Ja. Ja. Ja, ob jetzt die Sarah Leander so eine großartige Schauspielerin war, muss man auch im Kontext dieser Zeit sehen, wie die Filme halt damals auch gedreht wurden und was da auch verlangt war. Ja. Also sexy, du hast gesagt, sie ist weniger sexy. Sie wurde auch immer ausgestattet mit so großen Fächern und dass man sie irgendwie auch verhüllt, obwohl sie ja eigentlich gar nicht so füllig war. Aber im Gegensatz zu der anderen Schwedin, die ja auch große Karriere gemacht hat, die Greta Garbo, die war dann auch nochmal ein anderes Kaliber. Also es war die Sarah Leander ein neuer Typ einfach.
Ja, es ist immer so interessant, gerade in der Zeit dann zu sehen, hätte sie auch so viel Erfolg gehabt, wenn es jetzt noch andere in der Liga gegeben hätte, die halt jetzt nicht ausgewandert sind. Das sind immer so die Fragen, die man sich stellt. Mhm. Ja. Weil man merkt das ja auch jetzt, finde ich, oft, oder ich denke mir das oft, dass in anderen Ländern, wo dann plötzlich viele Künstler wegfallen, halt dann die hochsteigen, die halt so quasi überbleiben. Mhm. Ich meine, sie ist natürlich genial und alles, aber eben, wenn die Greta Garbo vielleicht auch ein paar Filme für die UFO hätte machen können, Marlene Dietrich da geblieben wäre, wie sehr, wo hätte sie sich positioniert? Ja. Und Goebbels war ja auch nicht von Anfang an begeistert von Sarah Leander, sondern er hat erst später ihre Nutzhaftigkeit entdeckt und irgendwie, dass sie beim Publikum etwas berührt hat, dass sie da was getriggert hat und hat sie dann eigentlich erst, wie soll ich sagen, so emporgehoben.
Ja, der Goebbels war damals Filmminister. Stell dir vor, da gab es einen Filmminister, das gibt es heute gar nicht mehr.
Ja.
Und nicht einmal einen Kulturminister oder Ministerin. Es gibt ganz wenige Männer, die manchmal ein Sarah-Leander-Lied singen. Also der Chansonnier Tim Fischer hat zum Beispiel solche Lieder im Programm, auch von Hildegard Knef und so weiter. Also wenn wir jetzt nur hernehmen, die Stimme von ihr war tief, dann würde sich ja aufdrängen, das kann ja jeder Mann singen, der eine tiefe Stimme hat. Warum wird das nicht gemacht?
Also ich war bei Tim Fischer,
ja,
habe mir das angehört, seine quasi Hommage an Sarah Leander, und das war sehr gut.
Ich stehe im Regen und warte
auf dich.
Auf dich. Auf allen Wegen erwarte ich
nur dich.
Immer nur dich. Der Zeiger der Kirchturmuhr rückt von Strich zu Strich ab.
Wo bleibst du denn nur? Denkst du nicht mehr an mich?
Nee, ich stehe im Regen und warte auf dich, auf dich.
Er hat das so gut getroffen, diese Farbe und diese Art, wie sie spricht, dieses komische, so. Ich denke, wenn man das sich aussucht wie Tim Fischer, dass man etwas imitiert, funktioniert. Ansonsten muss man wirklich seinen ganz eigenen Bezug oder seine eigene Interpretation finden, weil, ja, ich meine, das ist so wie Beatles nachsingen.
Ja,
das macht man als Coverband, aber als Künstler muss man sich schon selber irgendwie was überlegen, oder?
Und was Neues draus machen.
Genau, und warum jetzt Männer? Ich kenne übrigens schon Männer, die das singen. Die haben das nicht aufgenommen, aber ich habe Freunde, die lieben, Sarah Leander zu singen. Also wenn ich auf deren Geburtstage gehe, höre ich mir immer Sarah Leander-Lieder.
Das ist schön. Also ich habe schon eine Männerversion gefunden auf einer alten Schellackplatte. Und zwar ist das Berliner Tanzorchester von Adalbert Luther und es singt Paul Dorn. Refrainsänger hat man damals gesagt.
Mhm,
Paul Dorn war ein typischer Refrainsänger.
Ja.
Und das ist halt auch Ballroom-Tanzmusik natürlich.
Ja, absolut. Da ging es immer wirklich ums Orchester und dann hat man halt schnell mal den Refrain kurz gesungen und dann ging es wieder ums Orchestrale. übrigens eine sehr schöne Stimme, hat diesen absoluten Schmelz, den ja. ich so schätze aus der Zeit von vielen Sängern. Die haben dieses Squealer noch in der Stimme. Und das Schöne an denen ist, auch an Sarah Leander natürlich, dass sie irgendwie klassisch klingen und doch man jedes Wort versteht. Und was man wahrscheinlich auch bedenken muss, warum Sarah Leander eigentlich so gut gefallen hat, wenn man jetzt vergleicht, ja, Fritzi Masary und Gita Alper etc., die hatten alle sehr hohe Stimmen. Die waren so totale Koloratursängerinnen und sehr beliebt, die waren ja die ärgsten Stars. Mhm. Aber das war natürlich der absolute Kontrast. Marlene Dietrich hat auch eine tiefe Stimme, aber das waren so diese quasi, diese, ja, wahrscheinlich ist man dann eher eine Femme fatale mit so einer tiefen, brustigen Stimme. Da ist irgendwas anders.
Ja, und die Stimme von Marlene Dietrich war trotzdem eine Frauenstimme.
Genau.
Eindeutig. Eine genau. tiefe Frauenstimme genau. und Sarah Leander, da weiß man nicht recht.
Man, wirklich, bei der ja. Sarah Leander weiß man nicht recht. Ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal mir den Waldemar angehört habe, den ich auch gesungen habe, aber auch eben wegen Bruno Balz, habe ich mir gedacht so, das ist Sarah Leander? Nein, das ist ein Mann. Das ist wirklich so eine männliche Stimme. Ja, wirklich faszinierend, dass das so erfolgreich war, dass das so die Leute so berührt hat.
Der Waldemar.
Der Waldemar. Ja gut, das ist sowieso ein fantastisches Lied.
Mein Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann. Er kommt aus einem Märchenland und reicht mir seine starke Hand, die mich zerbrechen kann. So sieht der Mann meiner Träume aus, sein Name ist Ralf oder Peer. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, bitte hören Sie mal her. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Der Junge ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht mehr klug aus mir, doch das ist mir egal. Er heißt Waldemar und sein Geld ist rar. Nie krieg ich einen Hermelin, aber ich liebe ihn.
Zur Musik. Michael Jari, der hat eben auch jetzt, er heißt Waldemar geschrieben, was wir gerade gehört haben, der hat zwischen 1930 und 1960, das muss man sich mal vorstellen, 500 Hits geschrieben. Also nicht Schlager, sondern wirkliche Hits. Die Lieder, die er geschrieben hat, das waren ja noch viel mehr sonst noch. Und der war eigentlich wirklich der produktivste Schlagerkomponist seiner Zeit. Und ich habe da, vielleicht weißt du da mehr, also der war für die Klatschpresse immer ein großes Fressen, der Michael Jari. Und ich habe nicht herausgefunden, ob er tatsächlich was mit der Sarah Leander hatte oder nicht. Weißt du da was?
Nein, das weiß ich auch nicht. Wenn du es nicht weißt, weiß ich es auch nicht. Aber ich bin überzeugt, dass ohne der Kombi Bruno Balz-Michael Jari die Sarah Leander nicht diesen Erfolg gehabt hätte. So fantastisch sie singt und das interpretiert, aber diese Lieder sind wirklich auch einfach grenzgenial. Also mhm. wenn ich, also jedes Lied ist fantastisch. Es hat, also die Melodien, die reißen mit, kann eine liebe Sünde sein, heute Abend lade ich mir die Liebe ein. Ich meine, das rockt einfach.
In mir tobt's wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla, das ist mein Blut. Meine Glut braucht ein Ventil, wenn mir einer heute gefiel. Hoppla, der hätte es gut. Heute Abend lad ich in mir die Liebe ein. Heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Es gibt sonst nichts, das ich heute wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Ein Mund die Seligkeit und Vergessenheit gebracht. Drum lade ich mir heute die Liebe ein. Heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht.
Das kann man immer spielen und die Leute gehen ab und finden das toll. Und das ist halt wirklich einfach diesem Duo zu verdanken.
Zu verdanken.
Mhm. Nicht nur unbedingt der Sarah Leander, weil dieses Lied kann jeder wirklich fantastisch singen, weil es einfach so gutes Material ist.
Ja, es ist gutes Material, aber was wir gerade gehört haben, heute Abend lade ich mir die Liebe ein, ist von Nico Dostal. Also die Musik ist nicht von Michael Jari, sondern von Nico Dostal. Der Text ist schon von Bruno Balz. Aber egal, wer auch immer Sarah Leander jetzt gefördert hat, sie war halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Das ist immer eine Kombination aus vielen Dingen. Man braucht viel Talent, aber man braucht auch Leute, die einem etwas die einen fördern. Und vor allem, wenn man eben Musik von anderen aufnimmt, aufführt, braucht man die guten Songs. Das hat ja auch eine Greta Keller, hat ja auch die Lieder quasi, sehr gute Lieder bekommen, die sie aufgemacht hat. Edith Piaf, also das ist eh, ja, glaube ich, das geht so einher miteinander, vor allem beim Chanson. Und
denen ist das auf den Leib geschrieben worden.
Ja, ein bisschen, ja.
Das Lied aus dem Film Eine Frau, die weiß, was sie will, auch in, wenn man das nach heute transportiert, natürlich, das sind alles irgendwie so für damals doch auch sehr feministische Dinge einfach gewesen, Texte gewesen. Wobei dieses Lied ist nicht von Jari und Balz, sondern von Oskar Strauss und Alfred Grünwald.
Yes.
Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim 5 o'clock. Von Madame X und Madame U. Am besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. Z ist sie intim. Er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, na, die muss doch eins haben, na, die muss doch eins haben, es wär zu dumm. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na, dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös und so entsteht die ganze Chronik skandalös.
Ich liebe dieses Lied. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Erstens kommt es immer beim Publikum an. Die Leute lieben es, weil der Text so spritzig, leicht und so ironisch ist. Und im Endeffekt hat sich seit den 20ern bis jetzt ja wirklich nicht so viel verändert, weil man zerreißt sich ja noch immer das Maul über Leute, die jetzt eine Affäre haben. Und vor allem so in der höheren Gesellschaft, wenn dann jemand eine Affäre hat und alle wissen es und so, da wird ja immer gequatscht und dann quasi so, das ist so the hottest stuff in town. Und das finde ich ein besonders gutes Lied, weil es eben zeigt, wie modern auch Texte aus der Zeit sein können. Weil oft hat man irgendwie das Gefühl, aus dieser Zeit ist ein bisschen altbacken und feministisch aus der damaligen Sicht quasi gesehen. Natürlich sind wir ganz woanders jetzt als damals. Aber trotzdem ist es nicht zu unterschätzen, was da damals durchbrochen wurde an Feminismus und geöffnet wurde in der Zeit.
Ja, und dann dazwischen ist es halt stehen geblieben.
Es ist nicht nur stehen geblieben, sondern es wurde zerstört.
Ja.
Davon bin ich schon überzeugt. Es gab eine wunderbare Dokumentation eben über die auch queere Szene in Berlin in den 20ern. Es war unglaublich, was schon da war, was schon akzeptiert wurde, was schon möglich war. Und das ist nicht quasi unterbrochen worden, sondern das wurde eliminiert in dieser Zeit. Und ich glaube, dass es ja auch sehr lang danach gedauert hat. Man kann ja nicht sagen, dass in den 50er und 60er Jahren plötzlich wieder alles da war. Das hat ja bis in die 80er gedauert, bis eben wieder Queerness, Ballroom, alles wieder möglich war. Also es wurde schon zerstört und hat sich dann wieder langsam so aufgebaut.
Jetzt haben wir schon so viel geschwärmt von dieser Musik und von diesen Liedern. Was würdest du denn jetzt sagen, diese ganzen alten Schlager, was macht jetzt wirklich den Reiz aus für das Publikum? Warum macht das so viel Freude, diese Lieder zu hören?
Man muss schon sagen, es sind die Texte, die das Publikum spannend findet. Die Musik natürlich auch, geniale Musik, es gibt immer geniale Musik, aber vor allem jetzt, wenn man das deutschsprachige Repertoire nimmt aus dieser Zeit. Es ist so vielseitig, es ist so gut geschrieben und so lustig und es hat so eine Leichtigkeit gleichzeitig. Und das ist das, was das Publikum schon sehr schätzt. Und lustigerweise, ich habe mir nicht jetzt gedacht, wen ich genau anspreche, zum Beispiel, als ich das Album gemacht habe. Aber ich stelle schon fest, dass es auch zum Beispiel ganz kleine Kinder toll finden. Mir so erzählen Eltern, dass die Kinder das auf und ab hören, weil sie finden das so lustig, wenn ich singe, Benjamin, ich habe nichts anzuziehen. Das schreien dann die Mädels so den Müttern entgegen. Und da merkt man, das hat einfach irgendwas, was irgendwie eine gute Laune macht. und einfach amüsiert und einfach so präsente, gute Texte. Und das, finde ich, gibt es natürlich auch heute noch. Ich meine, man muss ja nicht immer so alles vergleichen. Aber so diese Vielseitigkeit an Themen, es ist nicht immer nur Liebe das Thema, es ist auch sehr viel Witz dabei. So viel Humor in den Texten sehe ich heute eigentlich nicht. In so einer Vielzahl. Humor ist, glaube ich, das, jetzt, ich komme gerade selber drauf, ist ein bisschen das Stichwort dieser Zeit. Dieses sich nicht so ernst nehmen.
Ja, die Kombination von Komponist und Texter, das ist halt heutzutage auch schwer zu finden, wenn wir jetzt in diesem Genre bleiben.
Was ist die Weiterführung der Musik der 20er und 30er Jahre? Popmusik, würde ich fast sagen, der damaligen. Das war die Unterhaltungsmusik.
Natürlich, ja.
Vielleicht geht es danach eher von der Entwicklung her in die Richtung Chanson, habe ich mir gedacht, dass es mehr so in diese Abzweigung geht.
Ja.
Oder Schlager dann irgendwo auch.
Es ist naja, die Texte in der im Schlagergenre haben, ja. sind, also ja, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja völlig was anderes.
Ja.
Und Chanson ist ja heutzutage auch Popmusik. Wenn du ja. heute ein Chanson schreibst, dann ist es trotzdem ja. im Style der Popmusik
ja,
gedacht.
Stimmt.
Und was schon interessant ist, das wissen wir halt jetzt nicht, aber diese Zeitlosigkeit, ob jetzt, wenn du den besten Singer-Songwriter von heute nimmst, ob diese Texte diese Zeitlosigkeit haben, wie eben die von damals.
Ich denke, dass jede Zeit für sich steht und wir natürlich auch, wir haben ja so ein bisschen so dieses fast 100 Jahre Abstand-Ding sozusagen.
Ja.
Und für ich glaube schon, dass jede Zeit die vorigen Zeiten und Generationen für sich übersetzt. Und wir nehmen jetzt die 20er, 30er wirklich aus unserer Perspektive wahr. Die Frage ist, ob jetzt in 10 Jahren das noch immer so, das, ich glaube, das weiß man nie.
Mhm.
Es funktioniert immer in so Schritten. Also ich habe ein ganz konkretes Gefühl zu dieser Zeit. Ob das denn die späteren Generationen noch haben oder ob das schon total alt und nicht mehr heutig klingt, das ist die Frage. Ist aber auch die Frage, wie man es interpretiert. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Wenn man das macht, muss man seinen eigenen Zugang finden. Man muss es nicht ins Skurrile ziehen oder so total verfremden, aber man muss eine gewisse, es muss irgendwas lebendig Neues sein, weil da muss man schon sich da so reinknien und überlegen, welche Farben möchte ich da reinholen, weil sonst funktioniert das, glaube ich, nicht.
Und das bringt uns jetzt direkt zu deiner Aufnahme von Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Wenn man dir jetzt zugehört hat, ist vielleicht ein bisschen aufgefallen, dass du auch so ein rollendes Lernender-R hast. Aber was ich so schön finde eben an deiner Interpretation ist, du bist ja ein Sopran.
Ja.
Du hast eine hohe Stimme und versuchst eben nicht Zara Leander zu imitieren.
Wobei, ja, als ich dieses Lied aufgenommen habe, habe ich wirklich die Originalnoten genommen, Originaltonart. Und bin eigentlich erst später drauf gekommen, dass es eigentlich nicht die angenehmste Tonart ist zu singen, weil es ist mir eigentlich schon fast zu hoch und es hat dann natürlich auch ein bisschen was Schrilles, also was ein bisschen so Opernhaftes eben. Jetzt mittlerweile, wenn ich es auf der Bühne mache, gehe ich einen Ganzton tiefer, mhm. weil meine Stimme dann ein bisschen ein sagen wir so, samtigere Klangfarbe hat. Aber für die CD war das schon ganz gut, weil es so anders war. Was mir sehr stark auffällt bei Konzerten, wenn ich dieses Lied singe, und davor spreche ich immer über Bruno Balz und erzähle eben diese Geschichte, dass er das angeblich kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis geschrieben hat und was für ein emotionales Gewicht das haben muss. Ja, wenn man danach so ein Lied schreibt, noch so ein Lied der Hoffnung, ich merke eigentlich die allerstärksten Reaktionen bei diesem Lied im Publikum, weil den Leuten kullern wirklich teilweise die Tränen runter, weil man so eine persönliche Geschichte dann zu diesem Lied hat. Und wenn man das einfach nur so hört, dann denkt man sich, ja, ein Lied der Hoffnung, Sarah Leander. Aber wenn man sich wirklich Bruno Balz im Kopf vorstellt, dann hat dieses Lied so eine andere Farbe, so eine andere Welt, so eine andere Richtung. Und das macht dieses Lied, glaube ich, so spannend.
Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wäre schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich.
So schön, ich will es von der Zara Leander gar nicht mehr hören, wenn ich deine Fassung kenne.
Danke.
Ja, sagen andere hoffentlich auch, wenn sie es jetzt gehört haben, ja, und kennengelernt haben. Das ganze Album ist übrigens sehr zu empfehlen. Süß und bitter.
Ich möchte betonen, dass mein R nicht Zara Leanders nachgeahmt ist, sondern dass ich eben zweisprachig aufgewachsen bin und das russische rollende R irgendwie meine deutsche Muttersprache übernommen habe. Und deswegen rolle ich grundsätzlich bei jedem Lied mein R. Also es ist keine Imitation. Ich liebe das rollende R. Damit kann man wirklich sehr viel Emotion übertragen. Das unterschätzt man nämlich, dass dieses rollende R sehr viel auslöst.
Ich kann das überhaupt nicht. Sag doch mal, kennst du diesen Spruch? Es reißt sich los, das rasche rote Ross.
Es reißt sich los, das...
Was?
Ich sage immer nur, braun gebrannte Bruno Brownies.
Auch schön. Also ich werde es üben, vielleicht kann ich es irgendwann einmal können, dieses rollende R. Schön. Zum Schluss, Etel. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Auch im Hinblick auf das Lied, über das wir so viel gesprochen haben, kann Musik und Kultur ein wahrer Hoffnungsträger sein, glaube ich. Egal, wie finster die Zeiten sein mögen, egal wo, hilft Musik, glaube ich, über das Gröbste hinwegzukommen. Sei es jetzt ein persönlicher Schmerz oder ein kollektiver Schmerz, der da ist, ist Musik, glaube ich, wirklich einer der größten Antriebe der Menschheit. Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt auf die jetzige Zeit, wenn ich Nachrichten lese, sehr besorgt bin und mir wirklich eigentlich Sorgen mache um die Zukunft meiner Kinder, hoffe ich, dass durch Musik, durch Worte, durch Zusammensein, durch Zusammenmusizieren, durch einen Positivismus aus dieser Ecke quasi etwas Gutes entsteht oder es sich zu einem Guten verändert und dass Leute, so wie es mir jetzt vorkommt, mit sehr viel Hass und sehr viel Wut auf Dinge reagieren und sehr viel Unwissenheit herrscht. Und ich glaube, dass Musik, auch wie Daniel Barenboim es immer versucht, etwas ist, was Leute zusammenbringt. Insofern ist Musik eigentlich die Quintessenz von Frieden. Und das ist ja derzeit wirklich keine Selbstverständlichkeit.